Möchte ich gerne am Anfang beten. Großer Gott, Schöpfer dieses Universums, wir nehmen dich so selten wahr, obwohl du um uns herum bist, in der Schöpfung, in all dem, in der Musik, in dem Schönen dieser Welt. Wir danken dir, dass du uns geschaffen hast. Dass du jeden Einzelnen von uns handwerklich geschaffen hast. Was ist dabei gedacht, dass du uns geschaffen hast? Jesus Christus, sind wir sehr dankbar dafür, dass du Mensch geworden bist, weil wir so verstehen können, wie Gott tickt. Dass wir in dir sehen können, wie Gott handelt, dass wir in deinen Worten lesen können, was Gott wichtig ist. Und dafür wollen wir einfach Danke sagen, dass du diesen weiten Weg zu uns gekommen bist. Guter Heiliger Geist, wir danken dir, dass du hier bist, in diesem Raum. Und dass du diese Worte, die Jesus vor 2000 Jahren gesprochen hat, lebendig machen möchtest, dass wir sie hören, dass sie nicht nur in unser Ohr hineinkommen, in unseren Kopf, sondern in unser Herz fallen. Und dass sie uns verändern. Amen. Wer kommt in die Hölle? Wer kommt in die Hölle? Das ist die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen wollen. Schaut doch einfach mal hier im Gottesdienstraum rum. Gibt es jemand, wo ihr sagt, der sollte eigentlich in die Hölle? Geht eure Freunde, Bekannten, Nachbarn mal im Gedanken durch? Überlegt euch, ist da jemand, der die Hölle verdient hat? Denkt an euren schlimmsten Feind, der euch verletzt hat. Hat er die Hölle verdient, ewig von Gott getrennt zu sein? In einem Land voller Hass, in einem Land ohne ein Funken von Liebe, ohne ein Funken von Glaube, ohne ein Funken von Hoffnung. Gibt es einen Menschen, wo ihr euch vorstellen könntet, der hat es verdient, ewig in der Hölle zu sein? Auch wenn einige vielleicht spontan denken, ja, der, die Person. Wenn ihr den Gedanken mal zu Ende denkt und sagt, diese Person für ewig, ohne Liebe, ohne Hoffnung, ohne Glaube, von Gott getrennt. Und dann soll Gott, der die Liebe ist, Menschen in die Hölle schicken? Wegen solch Kleinigkeiten wie seinen Bruder einen Narr zu nennen? Ich kann jeden verstehen, der Schwierigkeiten mit diesem Gedanken hat. Schauen wir uns also den Text nochmal genauer an. Und wir werden uns in den nächsten Wochen mit diesen Texten beschäftigen aus der Bergpredigt. Und die Katja hat sich die Arbeit gemacht, drei verschiedene Übersetzungen nebeneinander zu stellen. Luther, die neue Genfer Übersetzung und dann Willkommen daheim von Fred Ritzhaupt. Einfach um mal tiefer in das Wort einzusteigen, denn manchmal erklären sich die Sachen dann von selbst, die man so nicht versteht. In der Übersetzung von Fred Ritzhaupt die gleichen Worte, die wir eben von Luther gehört haben. Ihr wisst, welches Gebot man unseren Vorfahren gegeben hast. Du sollst niemanden umbringen. Wer es tut, soll vor Gericht gestellt werden. Ernst nehmen, aber was Gott wichtig ist, heißt hier, jeder, der richtig wütend auf jemand ist, müsste eigentlich wie ein Mörder vor Gericht gestellt werden. Wer einen anderen Idiot nennt, sollte sofort ins Gefängnis gehen müssen. Und wenn einer, ohne sich groß etwas dabei zu denken, jemanden anschreit und ihn als beschränkt, bescheuert bezeichnet, der steht mit einem Fuß bereits in der Hölle. Warum? Ganz einfach. Weil Worte töten können. Aber eure Beziehung zu Gott wird euer Verhalten verändern. Als Kind waren mir diese Worte aus der Bergpredigt eine echte Qual. Wir sind drei Brüder und eine kleine Schwester. Und wir drei Brüder gingen zeitweise durchaus ziemlich, ich würde mal sagen, männlich miteinander um. Und dann sind schon mal Worte hin und her geflogen. Und jetzt sagt mein Jesus, dass ich wegen nur einem dieser Worte die Hölle verdient habe, in die Hölle komme. Nur weil ich meinen Bruder einen Idiot genannt habe. Narr oder Idiot, das war damals noch ein Kompliment. Wir haben uns ganz andere Sachen an den Kopf geworfen. Bin ich daher des höllischen Feuers schuldig geworden? Warum ist Jesus so radikal? Friedrich Haupt sagt es in seiner Übersetzung, er sagt, weil Worte töten können. Weil Worte töten können. Weil Worte uns die Hölle auf Erden bereiten können. Wir haben heute Rose zu Gast, Rose Muyo, eine Freundin, eine sehr liebe Freundin aus Nairobi Chapel, die die Patenschaftsorganisation Real Star gegründet hat und jetzt 108 Kindern eine Zukunft gibt. Und sie hat eine Geschichte aus ihrem Leben mitgebracht, wie unbedacht ausgesprochene Worte sie das Leben ein Leben lang beschäftigen können. Aber bevor du deine Geschichte erzählst, Rose, erstmal wunderschön, dass du hier bist. Danke. Das wievielte Mal bist du jetzt in Deutschland? Wie oft bist du schon jetzt in Deutschland?
Oh, schon oftmals. Also ich glaube, in Andreas Gemeinde, das ist meine dritte Mal. Ne?
Und ja. In Deutschland?
In Deutschland sehr viel Mal. Aber jetzt, als ich kam, ich dachte, aha, ich komme im Sommer. Weil normalerweise komme ich komme immer im Oktober, wo es so kalt ist. So, wir haben das geplant. Es gibt ein Ehepaar, die planen immer meine Rundreise, wo ich jetzt über unsere Arbeit, Real Stars, also mit den Kindern, also die Patenschaften, also Kinder, die, einige haben keine Eltern und einige sind einfach, vielleicht haben einen Elternteil, aber sind sehr arm. Mhm. So, vor denen suchen wir immer Patenschaft. So, ich mache immer diese Rundreise. So, ich kam am Flughafen und dann, die erste Begrüßung war Regen. Ich habe gedacht, oh no, also in Deutschland, ihr habt viel zu viel Segen. Weil in Kenia sagen wir, wenn es regnet, es ist Segen. Und ich denke, ihr habt zu viel Segen, ihr sollt uns einige von diesen Segen geben. Ne? Und ich hatte dabei mir Sommer ausgesucht.
Deine Geschichte, die du mir am Telefon erzählt hast, hat etwas mit deiner Lehrerin zu tun, die dich unterrichtet hat, also so 8, 9 Jahre alt warst. Wie alt bist du? 8, 9? 6. Okay, also ein bisschen älter. Du wirst 7. Du wirst 7, genau. Ein bisschen älter als er. Was hat sie gesagt? Und in welcher Situation hat sie zu dir gesprochen?
Also, zuerst muss ich einfach ein bisschen auch schildern, dass ich mit zum Glauben war, als ich 6 Jahre alt war. Also ich habe Jesus in meinem Herz aufgenommen. Wie ihr wisst, als Kinder, man nimmt so viele Mal, oh, Jesus, komm in mein Herz. Vor allem, wenn man hört über Hölle, ne? Aber ich war sicher, dass ich, Jesus aufgenommen hatte in mein Herz. Das habe ich verstanden. Aber mit 8 Jahren, als ich in der 2. Klasse war, da war ich auch Schulsprecherin in unserer Schule, in unserer Klasse. Aber unsere Lehrerin, weil wir 40 Kinder waren, eigentlich über 40, 42, die wollte einfach durch ihre Arbeit schnell, es war Matheunterricht. Und ich muss ehrlich sagen, gestehen, dass auch als Mädchen, ich liebe Mathe oder liebte Mathe. Und als ich in Klasse war, habe ich versucht, weil ich habe ja mit ihr mitgedacht. Ich habe versucht, einfach zu mich zu melden,
und
genau.
Und das hast du immer wieder gemacht, also ja. So etwas nennt man bei uns Streberin, aber
ja. Danke, das machst du. Genau. Danke, Pastor Kai.
Also du hast dich immer gemeldet.
Genau.
Okay, und was hat sie gemacht?
Ja, und das war irgendwie traurig, weil nur als Vergleich zu Pastor Kai ist es, in Deutschland, wenn man sich meldet, es ist gut. In Kenia, man sollte still und brav und eigentlich zuhören. Okay? So, vielleicht habe ich auch die Protokoll da auch gebrochen, ne? Aber es war immer so, dass ich wollte immer auch also mich beteiligen, nach dem Motto, ich denke ja mit, ne? Aber das war nicht angesehen, weil unsere Lehrerin hat mich sozusagen fertig gemacht. Und es war so, stell dir vor, auch wenn du so klein bist und bist der Klassensprecherin und deine Lehrer sagt, du meinst ja, du musst immer alles gut, also du kannst immer alles gut. Und wie sie es gesagt hat, für mich, sie war ärgerlich. Es war nicht was Nettes. Ja. Und ich habe es nicht vergessen. Aber als Kind, man denkt nicht dran. So, 30 Jahre später bin ich in eine Gemeinde. Das heißt, es war ein Gebetstag. Es war eigentlich 3 Tage Gebetstag. Und an dem Dienstag hat der Pfarrer gesagt, man sollte 3 Namen schreiben oder 4 oder sogar 10, an dem man denkt, wo man sich dieser Person ganz gezielt vergeben muss, ob es eine Mutter, Vater oder Freundin ist. Und ich habe ein paar Namen geschrieben, aber erstaunlich war, dass der Name von meinem Klassenlehrer kam. Und ich habe den Namen geschrieben und gesagt, Herr Jesus, ich will dieser Frau vergeben. Ich will so und so vergeben, ich will so und so vergeben. Und das war's. Also am Kaffeepause, wem begegnete ich? Sie kam also direkt zu mir. Oder ich habe sie gesehen und ich wusste, dies ist meine Lehrerin. Also ich weiß nicht, wie es euch da gehen würde, aber ich war ein bisschen emotional. So ich habe gemerkt, dies ist mein Moment, ich ging zu ihr, habe gesagt, Mrs. Tate Hart, ich will dir sagen, dass ich dir auch heute vergeben habe. Du warst meine Lehrerin. Aber in dem Moment, sie hat sich gefreut, als ich gesagt habe, du warst meine Lehrerin, bevor ich gesagt habe, dass ich sie auch vergeben habe. Also hat an dem Tag. Und sie hatte auch Tränen, dann hat sie mich umarmt. Und ich glaube, sie hat mich vergeben. Vielleicht war sie damals nicht gläubig. Und sie wusste nicht, dass ihr Wort mich auch getroffen hat. Und bestimmt 30 Jahre, man vergisst. Aber ich habe es, obwohl ich Christ war, viele Jahre mit mir getragen. Und ich wusste nicht, warum Gott es auch hoch an dem Tag gebracht hat. Aber das war gut für mich, denn ich habe auch sie ganz gezielt gesagt, ich vergeb dir. So, ich habe gemerkt, vielleicht wissen wir nicht, wir tragen immer was mit. Ja, und es konnte tief sein oder man denkt, oh, ich habe es vergessen und dann kommt es auch hoch. Aber ich habe gezielt sie vergeben. Und interessant war es jetzt, angenommen, ich hätte mein Telefon hier mit, mein Handy. Ihr Nummer ist jetzt in meinem Handy. Und ich schreibe ihr ab und zu. Und ich habe auch mein Dankbar ausgedrückt an ihr, dass sie mir die Liebe zum Mathe geschenkt hat, trotzdem.
Super. Vielen, vielen Dank, liebe Rose. Danke schön. Das war ein ganz kleines Beispiel von dem, wie Worte über 30 Jahre einen beschäftigen und prägen kann. Und aus der Seelsorge weiß ich, wie Worte Menschen auf dieser Welt die Hölle bereiten können, die sie einfach nicht vergessen können, sie nicht vergeben können und die ihr Leben, ihr ganzes Leben prägen und belasten, die diesen Menschen die Hölle auf Erden bereiten. Von daher nicht Gott wird uns mit der Hölle bestrafen, sondern wir tun es selbst, indem wir aus diesem Teufelskreis nicht rauskommen, nicht rauskommen wollen. Was sollen wir tun? Was kann man dagegen tun? Und an diesem Punkt wird Jesus sehr unbequem konkret. Er sagt, jetzt nach der Übersetzung von Willkommen daheim, Friedrichshaupt, nehmen wir an, ihr geht in den Gottesdienst, das habt ihr jetzt alle gemacht. Plötzlich fällt euch ein Bekannter ein, der sich über euch geärgert hat. Meint ihr, Gott würde euch in Ruhe singen und beten lassen? Mit Sicherheit nicht. Darum rate ich euch, lieber sofort den Gottesdienst zu verlassen, um die Sache mit dem Freund oder Bekannten in Ordnung zu bringen. Danach wird euer Singen und Beten eine ganz andere Qualität haben. Stopp. Was wäre, wenn wir diese Worte Jesu einfach mal genauso nehmen, wie sie da stehen? Sie sind nicht kompliziert. Jesus ist in den seltensten Fällen kompliziert. Also hör mal kurz in dich hinein. Ob der Geist Gottes dir einen Menschen in den Sinn, einen Namen in den Sinn kommen lässt, der sich über dich geärgert hat. Du musst jetzt nicht in deine Erinnerungen kramen, sondern wenn Gott zu dir spricht, dann hat er dir einen Namen genannt. Dann weißt du das. Und jetzt tun wir genau das, was Jesus vorgeschlagen hat. Alle, die einen Namen im Kopf haben, lade ich ein, den Gottesdienst zu verlassen und Frieden mit diesen Menschen zu suchen. Wirklich. Im ersten Gottesdienst hat einer gleich die Tasche gepackt. Würde irgendjemand noch hier sitzen? Wir diskutieren das gerne weg und erklären das gerne weg. Ich habe das selbst gemerkt, als ich in dieser Woche mich mit diesem Text beschäftigt habe. Am frühen Morgen sitze ich da und meditiere über diesen Text und mir fällt ein Name ein. Von einer Person, wo ich dachte, ist alles okay, das kann nichts sein. Und dann hatte ich gesagt, nee, ich bin so ein lieber Kerl, die kann nichts gegen mich haben. Und dann habe ich überlegt, ja, vielleicht doch und so. Aber Kai, deine Woche ist so voll. Du hast 3 Predigten, die du schreiben musst diese Woche. Du hast so viele Sachen, die liegen geblieben sind. Du hast gar keine Zeit dazu. Und dann habe ich einfach mal das gemacht, was mir in den Sinn kam. Ich habe mir eine schöne Karte genommen und habe dieser Person eine Karte geschrieben, Post gesteckt. Habe ihr gesagt, wie viel diese Person mir bedeutet. Und am nächsten Tag ruft diese Person an und sagt, dass sie lange, schon lange, keine so schöne Karte mehr bekommen hat. Und wisst ihr, es waren 5 Minuten, die ich investiert habe. Und ich kann ganz anders diesen Gottesdienst feiern, weil ich diesen Schritt gegangen bin. Und mit dieser Person bin ich jetzt so. Fred übersetzt den Urtext von Jesus sehr kongenial. Er sagt, ihr tut euch selbst etwas Gutes, wenn ihr immer und überall den ersten Schritt zur Versöhnung unternehmt. Ihr tut euch selbst etwas Gutes, wenn ihr immer und überall den ersten Schritt zur Versöhnung unternehmt. Viele beharren auf ihrem vermeintlichen Recht und bringen sich selbst immer tiefer in Schwierigkeiten. Der Preis dafür ist unendlich viel höher als alles, was man in eine Versöhnung investiert hat. Ihr tut euch selbst etwas Gutes damit. Und jetzt sagt er, ja Kai, verstanden, Kopf, alles. Meine Emotionen, geht nicht. Ich kenne das nicht. Ich kann nicht auf meinen Ex-Partner zugehen, der mich so verletzt hat. Ja, ich habe ihn auch verletzt, aber warum soll ich den ersten Schritt gehen? Wir haben uns in der Sitzung im Pastoralteam über diesen Text auch unterhalten und Waltraud sagte das, was wir alle dachten. Sie sagte, das schafft niemand. Das schafft niemand. Und hier sind wir wieder genau dort bei der Wahrheit von Glaube 1 und Glaube 2, über die ich schon gepredigt habe Anfang dieses Jahres, über die 2 Länder des Glaubens. Das Land des Glaube 1, mir dient Gott, hier stehe ich im Mittelpunkt, und Glaube im Land 2, hier steht Gott im Mittelpunkt, Gott diene ich. Und wenn wir uns mit der Bergpredigt in den nächsten Wochen beschäftigen, dann geht es genau um dieses Land, in das Jesus uns führen möchte. Ein Land, das wunderschön ist, ein Land, das traumhaft, aufregend, herausfordernd und maßlos überfordernd ist. Ein Land, in dem Gott im Mittelpunkt steht. Jay sagte im Pastoralteam, ja, das ist doch eine geniale Vision. Dieses Land von Glaube 2 ist doch eine geniale Vision. In einer Gemeinde zu leben, in der keiner etwas gegen den anderen hat. In dem Konflikte, die es natürlich gibt. Freundlich angesprochen und aus der Welt geschaffen werden. In dem man nicht schlecht voneinander redet, übereinander redet. In dem man noch nicht mal seinen schlechten Gedanken, den natürlich jeder von uns auch hat, indem man sich diesen schlechten Gedanken stellt, konstruktiv stellt. Das ist die Vision, die Jesus malt, wenn er von der Bergpredigt, und jetzt geht es nur um eine Sache, um Versöhnung, wo er sagt, das ist das, was ich mir für euch erwünsche. Dieses Land in Glaube 2. Ein Land, wo ihr mit allen in Frieden lebt. Aber es überfordert uns. Wie kommen wir dahin? Wie kommen wir zu Glaube 2? Der erste Punkt ist der, indem wir einfach diesen Impulsen folgen, die Gott uns gibt. Einige von euch haben einen Namen bekommen. Ihr müsst nicht in euch rumkramen, wie ist da jetzt jemand und so, sondern der Heilige Geist spricht zu euch und sagt, da ist eine Person. Und ihr kommt raus, oder ihr kommt in dieses neue Land des Glaubens, in dem ihr solchen Impulsen einfach mal nachgeht. Eine Karte schreibt, nachher beim Kaffeedienst auf die Person zugeht, mit Leuten ein Gespräch sucht, telefoniert, und zwar in den nächsten 72 Stunden. Denn wenn ihr es nicht in den nächsten 72 Stunden macht, macht ihr es nicht mehr. Erst wenn ihr diesen Schritt macht, kommt ihr in das Land. Das Problem ist, wenn wir in Glaube 2 gehen, in dieses neue Land gehen, ohne Glaube 1 erfahren zu haben in unserem Leben, werden wir Fanatiker und werden wir Pharisäer. Wenn wir versuchen, all das zu leben, was Jesus sagt, ohne erstmal in diesem Land gewesen zu sein, in dem Land, wo Gott für mich ist, in dem Land, wo Gott dir sagt, genauso wie du bist, liebe ich dich. Brutto und nicht netto. Mit deinen Stärken und mit deinen Schwächen. Genauso habe ich dich geschaffen. Nach dir sehne ich mich. Nach dir sehnt sich mein Herz. Erst wenn du das erlebt hast und das immer wieder erlebst, diese Zusage Gottes, dass du okay bist, wie du bist, du musst gar nichts leisten. So wie du bist, liebt er dich. Und wenn du das erlebt hast, dann kannst du immer wieder auch den Sprung schaffen in dieses neue Land. Und es geht nicht um irgendetwas. Denn wenn du in diesem Land gehst, ohne in Glaube 1 zu sein, wirst du Fanatiker und wirst du ein Pharisäer. Wenn du aber die ganze Zeit in diesem Land bleibst, wo die Versuchung sehr groß von uns ist, einfach hier drin zu bleiben, denn hier ist Gott für mich. Er dient mir, er gibt mir alles, was ich brauche. Wenn du dein ganzes Leben lang in diesem Land bleibst, wird es langweilig, wird es öd und irgendwann mal fällst du vom Glauben ab. Aber weil alles mit Glauben 1 anfängt, deswegen hat Rosalind, unsere KV-Vorsitzende, diese geniale Idee gehabt und hat gesagt, in diesem Jahr geben wir in jedem Gottesdienst ein Herz aus. Und zwar nicht wie letztes Jahr ein Messi an Menschen, die irgendwas geleistet haben, sondern ein Mensch, der ganz zufällig, den wir ganz zufällig raussuchen aus der Menge und dem wir dieses Herz geben. Einfach als Zeichen, und das gilt eigentlich allen von euch, aber ein Mensch soll es dann einfach nochmal ganz bewusst gesagt bekommen, Gott hat sein Herz an dich verloren. Gott liebt dich so, wie du bist. Ich möchte es heute mal dir geben. Gott hat sein Herz an dich verloren. Er liebt dich genauso, wie du bist. Und so, wie du bist, bist du nicht nur in Ordnung, sondern ein Star vor Gott. Ja, also. Wenn wir uns jetzt mit der Bergpredigt in den nächsten Wochen beschäftigen werden, im Sommer noch intensiver, Leute, dann lade ich euch ein, diesen Sprung immer wieder zu machen. Von Glaube 1 zu Glaube 2. Lasst euch herausfordern, dass der Glaube wieder spannend wird, dass der Glaube euer Leben verändert. Genau das möchte Gott tun. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Bewahre eure Herzen.